D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Absturz. Presserat rügt Medien nach Germanwings Berichterstattung.
Anschub. Bundeszentrale für politische Bildung platziert Wahl-O-Mat und Co. in jungen Privat-TV-Sendungen.
Angliederung, wie Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zusammengehen.
Absprung, wie Günther Jauch der ARD eine Chance auf einen Neuanfang gab.
Andrang, wie Apple mit Apple News und einem moderierten Radioprogramm die Aufgabe von Journalisten übernimmt.
Das sind unsere Themen hier in dieser Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom FAZ-Digitalchef Matthias Müller von Blumenkron. Er war heute zu Gast auf dem Medienforum NRW in Köln und dort erklärte er, dass Facebook eine Gefahr für die Medienwelt ist. Zitat: Wir könnten Zeugen sein, wie riesige, hochprofitable Konzerne mit ihren unendlichen Profiten aufbrechen, um das zu tun, was bisher eigentlich der medialen Welt, wie wir sie kennen, vorbehalten war und faktisch und genuin selbst zu Medien zu werden. Und weiter. Nun plötzlich werden wir aufgefordert, für Facebook direkt zu produzieren, zu einer verlängerten Werkbank von Facebook zu werden. Der Ex-Spiegel-Online-Chef bezeichnete Facebook für Medien sowohl als Partner als auch sehr, sehr gefährlichen Gegner.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Matthias Müller von Blumenkron hat recht, zumindest aus Sicht eines Kutschers. Die wussten es ja schon im vorletzten Jahrhundert. Damals bezeichneten die Kutscher diese neumodischen Automobile auch als einen sehr, sehr gefährlichen Gegner auf den Straßen.
D-Radio Wissen.
Gut 2,5 Monate ist es ja jetzt her, der schreckliche Absturz des Germanwings-Fluges 9525 in den französischen Alpen, bei dem der Co-Pilot ja die Maschine vorsätzlich gegen eine Felswand gesteuert hatte und alle 150 Insassen dabei ums Leben kamen. Und das Unglück, das hat die Medien und die Menschen sehr bewegt und auch vor allem die Medien in den Tagen nach dem Absturz zu immer neuen, auch sich immer übertreffenden und häufig auch ja, boulevardartigen Eilmeldungen verleitet. Und dabei wurden beispielsweise Fotos von Opfern gezeigt oder eben auch das Elternhaus des Co-Piloten.
Und falls ihr es schon vermisst habt, bei uns hier im Studio laufen verschiedene Bildschirme. Wir haben hier zum Beispiel auch BBC News aus Großbritannien. Mhm. Die haben gerade tatsächlich mal wieder eine Germanwings-Eilmeldung. Denn die Ermittler haben auch jetzt neue Einzelheiten bekannt gegeben, zum Beispiel, dass der Co-Pilot angeblich vor dem Absturz 7 verschiedene Ärzte aufgesucht haben soll. Und ich glaube, da wird es also auch in den kommenden Tagen nochmal interessante Details geben. Aber wir beschäftigen uns mal mit der Berichterstattung unmittelbar nach dem Absturz. Das Besondere daran, es gab die Kritik oder so viel wie noch nie beim Presserat. Mhm. Insgesamt 430 Beschwerden rund um die deutsche Berichterstattung zum Germanwings-Absturz sind dort eingereicht worden. So viele gab es zu einem einzelnen Ereignis zuvor noch nie. Der Presserat hat sich inzwischen jetzt mit den Beschwerden befasst und hat insgesamt 2 öffentliche Rügen, 6 Missbilligungen und 9 Hinweise ausgesprochen. Und Herr Pähler, muss man sagen, bei 430 Beschwerden klingt erstmal nicht so viel.
Ja, die Quote klingt erstmal nicht so gut. Das spricht, wenn man so will, auch für die Medien. Also das heißt, der Presserat hat nicht so viel gefunden, wo er gesagt hat, da sprechen wir jetzt eine Rüge aus.
Geht überhaupt nicht. Schauen wir uns mal an, was dabei herausgekommen ist. Du hast nämlich mal die Entscheidung des Presserats angeschaut. Mhm. Was wurde denn nun gerügt und welche Berichterstattung war denn aus Sicht des Presserates doch noch in Ordnung?
Ja, ich fange mal mit dem an, was am Ende nicht gerügt wurde, da komme ich gleich noch zu, nämlich die Frage, die eigentlich am häufigsten diskutiert wurde und wo es auch die größte Zahl der Beschwerden gegeben hat. Und zwar war das die Frage, ob der Name des Co-Piloten genannt werden durfte und auch sein Bild ohne Unkenntlichmachung gezeigt werden durfte. Und nach Ansicht des Presserats ist das so, dass es sich eben bei diesem Germanwings-Unglück um eine so außergewöhnlich schwere Tat handelt, die in ihrer Art, und das ist jetzt Wortlaut Presserat, in ihrer Art und Dimension einzigartig ist. Und das wiederum ja spricht für ein überwiegendes öffentliches Interesse an diesem Fall insgesamt. Und das würde dazu führen, dass es okay ist.
Problem an der Sache, das haben zumindest einige Kritiker gesagt, dass durch die Nennung des Namens ja auch der Wohnort des Co-Piloten identifiziert werden konnte. Auch der Name seiner Eltern, ist das kein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht?
Ja, ist es an sich vielleicht schon, aber insgesamt überwiegt aus Sicht des Presserats eben in diesem außerordentlichen Fall das öffentliche Interesse an der Information über den Täter, soweit es eben die reine Nennung des Nachnamens betrifft. Und die Pressewächter haben eben auch noch den Umstand berücksichtigt, dass es sich um einen Suizid handelte. Normalerweise würde man sagen, da ist man eigentlich dann in der Berichterstattung eher zurückhaltend, aber es geht eben ja auch um 149 weitere Todesopfer. Und in Relation hat man eben gesagt, das Thema Suizid trete quasi dann in den Hintergrund. Und deswegen hat der Presserat in Abwägung all dieser Faktoren am Ende gesagt, die Nennung des Namens und auch die Nicht-Unkenntlichmachung seiner Fotos war in Ordnung. Man hat die Beschwerden, die sich darauf bezogen, alle zurückgewiesen.
Das ist nämlich interessant. Ja, also das, was ist vielen auch gar nicht so bewusst, dass in der Regel über Suizide nicht berichtet wird. Es sei denn, es sind so zwei Faktoren. Das haben unglaublich viele Menschen mitbekommen, zum Beispiel durch ein Riesenverkehrschaos. Oder aber, weil die Person außerordentlich bekannt war. Aber letztendlich, wer wurde jetzt gerügt?
Also es gab eine Rüge für Bild und Bild.de, weil sie mehrfach Bilder und Namen von Opfern veröffentlicht hatten. Und dabei sind Fotos von Urlaubern zum Beispiel gezeigt worden, die zwar an einem Ort in der Kleinstadt an so einer Art, ich sag jetzt mal, schwarzen Brett ausgehängt worden waren. Allerdings waren diese Fotos eben nicht für die Medienöffentlichkeit bestimmt und seien auch ohne Zustimmung der Abgebildeten oder deren Angehörigen veröffentlicht worden. Dafür gab es eine Rüge und eine weitere Rüge gab es für die Rheinische Post. Die hatten einen Bericht gebracht über die Partnerin des Co-Piloten. Da war der Text zwar nicht, der Name im Text zwar nicht genannt worden, aber es hat wohl schon so viele Details gegeben, dass man die Frau hätte identifizieren können. Also dafür gab es auch eine Rüge.
Es gab auch Missbilligungen. Was waren das?
Also Missbilligungen sind ja sowas wie die kleine Schwester der Rüge, sage ich mal. Insgesamt gab es da 6. 2 zum Beispiel gab es gegen Bild Online. Einmal, weil in Artikeln eben auch zu viele Details über die Eltern des Co-Piloten genannt worden waren. Also es war zwar okay, dass man die identifizieren konnte, aber man hat da eben auch über deren Beruf und Ähnliches berichtet. Und das wäre eben dann doch der Schritt zu viel über die Grenze der Verletzung des Persönlichkeitsschutzes gewesen. Und die zweite Missbilligung, die gab es dafür, dass Fotos von Angehörigen von Absturzopfern veröffentlicht wurden, die an Flughäfen in Düsseldorf und Barcelona aufgenommen worden waren. Da hat man dann aber von der Rüge, also noch abgesehen, eben nur die Missbilligung, weil die Fotos dann doch nach sehr kurzer Zeit von der Bild.de wieder gelöscht worden waren.
Und was passiert jetzt mit diesen Rügen? Ändert das was?
Ja, das ist ja so ein bisschen das Typische, ne? Also der Presserat, der gilt ja so als der zahnlose Tiger, weil im Grunde der Drops eigentlich ja gelutscht ist, um es mal etwas flapsig zu sagen. Die Berichterstattung ist durch und hat irgendwie ja auch ihre Wirkung erzielt und die Öffentlichkeit gefunden. Ja, und wenn die Rügen dann demnächst offiziell zugestellt sind, dann müssen ihre Empfänger die zwar noch veröffentlichen, das war es aber dann im Grunde auch schon. Denn und ob das dann überhaupt noch einen Leser interessiert, das lasse ich mal dahingestellt. Und genauso die Frage, wie das eigentlich ist, wenn mal so ein vergleichbarer Fall kommt, ob die Medien dann anders berichten, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Noch nie gab es so viele Beschwerden beim deutschen Presserat wie zur Berichterstattung über den Germanwings-Absturz im März. Der Presserat hat dazu nun insgesamt 2 öffentliche Rügen, 6 Missbilligungen und 9 Hinweise ausgesprochen. Herr Pelle hat das für uns zusammengefasst.
Was mit Medien? Das Medienmagazin für politisch desinteressierte Jugendliche.
Herr Pelle, lass uns mal an deine Schulzeit zurückdenken. Ja. Hattet ihr da auch so Infoangebote von der Bundeszentrale für politische Bildung?
Ja, DIN A4, rot-weiß der Umschlag.
Ja.
Und ich glaube immer im Politik- und im sozialwissenschaftlichen Unterricht, genau. Und einmal waren wir auch in Bonn.
Und was habt ihr gemacht?
Das weiß ich nicht mehr.
Zu McDonald's gegangen?
Nein, wir waren auch bei der Bundeszentrale.
Ah, okay.
Das
und,
waren wir.
Und was hast du da mitgenommen?
Noch mehr rot-weiße Hefte. Und natürlich...
Bleistifte.
Nein, das weiß ich nicht mehr. Also wir waren damals, glaube ich, mit einem Geschichtsleistungskurs da und ich kann es nicht mehr sagen. Es war bestimmt wertvoll.
Doof nur, wenn heute ja eigentlich die jungen Leute nicht mehr zur Schule gehen, also können sie auch nicht mit dem Infomaterial von der Bundeszentrale für politische Bildung versorgt werden. Da muss man sie anders erreichen. Und was machen sie?
Sie gehen ins Fernsehen, in Doku-Soaps. Ja, die Jugendlichen auch und die Bundeszentrale für politische Bildung auch.
So ist es. Wir haben das natürlich jetzt etwas plakativ formuliert. Das funktioniert natürlich anders, aber es ist natürlich schon eine grundsätzliche Frage, wenn wir immer so seit Jahren von Politikverdrossenheit fragen, wie kann man denn auch junge Leute, die jetzt nicht irgendwie schon beim Jugendparlament in der Stadt mitspielen
Mehrheit ist, muss man ja sagen.
Ja, wie kann man sie erreichen? Und da hat die Bundeszentrale für politische Bildung gesagt, Moment, das Fernsehen, das ist doch noch ein Leitmedium für die Jugend und da lohnt es sich mitzumischen. Und da gibt es ja so Erfolgsformate wie zum Beispiel Berlin Tag und Nacht und 50667 Köln bei RTL 2. Und da hat die Bundeszentrale für politische Bildung Partnerschaften tatsächlich gestartet und so eine Art, also wäre das jetzt eine Marke, würde man sagen Product Placement
würde man sagen. Da würde man auch, glaube ich, sofort kritisch den Zeigefinger erheben.
Ja, weil da auch Geld geflossen ist.
Ganz genau.
Und das Ganze ist natürlich beim Thema Demokratie nicht schlimm oder doch schlimm.
Auf jeden Fall für die gute Sache, vielleicht rechtfertigt das.
Und wie funktioniert das überhaupt? Das weiß Arne Busse. Er ist Fachbereichsleiter zielgruppenspezifische Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung und jetzt bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Busse.
Guten Abend. Herzlichen Dank für die schöne, unterhaltsame Einleitung.
Sehr gerne. Wir tun unser Bestes. Herr Busse, sagen Sie doch mal, warum Sie auch auf Unterhaltung setzen. Gibt es denn keine andere Möglichkeiten, die Jugendthemen zu erreichen?
Naja, es gibt viele Gründe, warum wir auf Unterhaltung setzen. Wir setzen ja nicht einfach nur auf Unterhaltung, sondern wir setzen auf die Verbindung aus Information, Aufklärung, Orientierungswissen und Unterhaltung. Und wir wissen ja zum einen einfach aus der Lernpsychologie, wenn man mit dem Gelernten gute Gefühle verbindet, wenn man eine gute Erinnerung daran hat, dann behält man das auch viel besser. Und es gibt auch einfach, das ist ja vor allem hier der Hauptpunkt, Menschen, die nicht so gerne lesen und schon gar nicht 300-seitige Bücher oder 3 Tage auf Seminare gehen, aber die haben ja dennoch Anspruch auf politische Bildung und sie sind übrigens auch politisch. Also die haben eine politische Meinung, die interessieren sich auch für Politik, aber sie möchten es vielleicht nicht unbedingt immer in der Form dargeboten wissen, wie wir studierten Menschen mit intellektuellen Ambitionen. Und da haben wir tatsächlich eben erstmal in Richtung Massenmedien geguckt und das Fernsehen ist vielleicht nicht mehr das Leitmedium, es gibt wahrscheinlich nicht mehr das eine Leitmedium, aber es ist auf alle Fälle noch ein sehr starkes Medium und in vielen Zielgruppen, gerade jungen Zielgruppen, sind besonders Privatsender verbreitet und so haben wir erstmal sozusagen unsere Überlegungen angefangen und haben dann einfach mal angefangen mit Fernsehleuten zu sprechen und so ist dann im Grunde genommen so seit 2006 bis heute tatsächlich sind dann auch ein paar Formate entstanden.
Dann beschreiben Sie doch mal, wie das abgelaufen ist, sozusagen dieser Erstkontakt mit den Unterhaltungsfernsehmachern. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich da so ein Fernsehproduzent wäre und Sie rufen bei mir an, dann wüsste ich vielleicht noch aus meiner Jugendzeit, wer Sie sind, sozusagen die Institution, aber da würde ich mich schon fragen, haben Sie sich verwählt, was wollen Sie bei mir?
Alles Vorurteile. Also zum einen haben Sie natürlich völlig recht, aber zum anderen gibt es natürlich auch eine Schnittstelle zwischen politischer Bildung und Fernsehmachern und Macherinnen. Beide wollen ihr Publikum erreichen und Fernsehmacher als auch politische Bildner, würde ich sagen, wissen auch in der Regel eigentlich ganz gut, wie sie ihr Publikum erreichen. Und darüber haben wir, glaube ich, schon sehr schnell auch Kontakt gefunden. Also konkret haben wir einfach einen sogenannten Fernsehratschlag gestartet. Das heißt, wir haben für 2-3 Tage mal einfach eine bunte Mischung aus Fernsehleuten aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, aber auch privat, Fernsehproduktionsfirmen, auch ein paar Medienwissenschaftler zusammengeholt und haben mit ihnen einfach geredet über, wie kann man denn politische Bildung machen oder wie kann man Politik im Fernsehen anders darstellen, als das bisher der Fall war. Und da sind dann so ein paar Formatideen entstanden und dann ist auch erstmal lange nichts passiert, aber irgendwann kamen dann halt auch aus diesem Kreis Vorschläge, mit denen wir uns anfreunden konnten. Und so haben wir 2009 zur Bundestagswahl am Vorabend so ein Format Sido geht wählen gemacht mit dem Rapper Sido, der quasi so eine Tour durch die Parteien gemacht hat und gefragt hat, warum soll ich eigentlich wählen? Also nicht, warum soll ich dich, Frank-Walter Steinmeier, wählen oder Petra Pau, sondern warum soll ich überhaupt wählen? Und das ist sehr gut angekommen und natürlich ist das für die politische Bildung erstmal ein tolles Erlebnis, wenn dann so die Quote sagt, hey, 1 Million Menschen haben das geguckt und 500.000 waren sogar junge Leute. Das sind natürlich Zahlen, die erstmal ganz toll sind. Ja, man kann das so mit den schwarzen Heften, die ja schon angesprochen worden sind, nicht einfach so vergleichen. Die haben ja teilweise auch 1 Millionen Auflage und wenn man die durchgelesen hat, dann ist man auf alle Fälle schlauer. Aber es sind einfach nochmal andere Zielgruppen und andere Publika als sonst.
Als aufmerksamer Zuschauer von Berlin Tag und Nacht ist mir aufgefallen, dass da des Öfteren auch mal über den Wahl-O-Maten gesprochen wurde. Da haben Sie aber bestimmt ein bisschen nachgeholfen, oder?
Ja, des Öfteren nicht, sondern es einmal ganz konkret. Ja, wir haben auch da wieder im Umfeld der Bundestagswahl halt mit Filmpool, der Fernsehproduktionsfirma, zusammengearbeitet. Wir arbeiten ja in der Regel nicht mit den Fernsehsendern, weil da einfach das Staatsfernsehgebot geht. Das heißt, die publizistische Verantwortung, also die Entscheidung darüber, ob ein Sender tatsächlich das ausstrahlt, was dann produziert worden ist, das bleibt immer noch beim Sender. Nee, wir haben mit Filmpool zusammengearbeitet und haben gesagt, interessiert euch das Thema, interessiert euch Politik? Filmpool, also Kollegen von Filmpool waren auch bei den Fernsehratschlägen dabei und wir haben gesagt, ja, lass uns doch mal so eine Art Story-Redaktionswettbewerb starten und gucken, was unsere Autoren und Autorinnen vorschlagen. Und die haben das tatsächlich vorgeschlagen und natürlich kam da dann auch irgendwann die Idee, eben diese Killer-Applikation sozusagen der politischen Bildung, den Wahl-O-Mat mal reinzubringen. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, klar, gute Sache, finden wir auch. Es ist genau ein Tool für Jugendliche, um bei Wahlentscheidungen zu helfen. Und natürlich haben wir dann auch finanziert, also haben sozusagen den Aufwand, den Filmpool gehabt hat, finanziert. Das ist für uns sozusagen so eine Win-Win-Situation. Ne? Klar, Filmpool kann dadurch die Kostenbasis ein bisschen besser darstellen und wir haben halt die Möglichkeit, in ein Publikum reinzukommen, in das wir sonst so nicht reinkommen.
Dann schauen wir doch mal gerne auf das Format 50667 Köln, weil da ist ja noch was Interessantes ist, da haben sie ja ein Experiment durchgeführt. Und da war besonders interessant, was in den sozialen Netzwerken passiert ist. Das hat sie, glaube ich, am Ende auch überrascht, oder?
Ja, das hat uns auf alle Fälle überrascht. Ich meine, wir wussten, dass beide Formate ja in den sozialen Medien, insbesondere bei Facebook, sehr, sehr stark sind. Und Berlin Tag und Nacht ist ja im Grunde durch Facebook auch erst groß geworden. Und wir haben da so einen ähnlichen Weg sind wir gegangen, haben aber diesmal eben wirklich das Thema Rechtsextremismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit gewählt, haben da wirklich sozusagen so eine Storyline über ein paar, mehrere Folgen, über 4 Wochen im Grunde entwickelt. Ja, die ist nicht dominant gewesen, also die ist halt vermixt mit all den anderen Storylines, den Handlungssträngen. Und wir haben dann eben aber auch, weil das Thema auch war, Muslimfeindlichkeit, eine der Darstellerinnen hat dann einen Post gemacht, in dem sie über ihr Experiment, was sie in der Sendung gemacht hat, nämlich mit einem Kopftuch rumzulaufen, gepostet hat. Und dieser Post war tatsächlich in der Geschichte von Köln 50667 der bisher reichweitenstärkste. Der hat also echt Diskussionen erzeugt. Und das ist natürlich so für die politische Bildung immer das Erfolgserlebnis, wenn Diskussionen entstehen, wenn auch kontrovers diskutiert wird. Kontroversität ist ja so, ne? Politischer Streit ist für uns immer ein wunderbares Ziel.
Herr Busse, bevor jetzt Ihre Antworten die Länge Ihrer Druckwerke erreichen, muss ich noch eine wichtige Frage stellen. Und zwar geht es da nochmal um das Thema Bezahlung für Inhalte. Es ist ja schon so, wenn ich das jetzt etwas mal vereinfache, dass Sie im Grunde mit öffentlichen Geldern Einfluss auf Berichterstattung, wenn auch nicht im journalistischen, sondern im unterhaltenden Kontext nehmen. Was entgegnen Sie denn den Kritikern, die sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung? Sagen Sie da bloß, es geht doch um die Demokratie, das wird schon okay sein?
Also erstens ist es nicht Berichterstattung. Zweitens haben wir mehrere juristische Gutachten uns anfertigen lassen, die genau diese Frage geprüft haben. Und es gibt Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wenn wir mit Fernsehproduktionsfirmen zusammenarbeiten, wenn den Sendern das sozusagen transparent gemacht wird, wenn sie immer die Möglichkeit haben, da auch zu sagen, nee, so wollen wir es nicht. Und wenn es natürlich kenntlich gemacht wird. Und das ist immer der Fall. Die Gegenfrage wäre aus meiner Sicht einfach, wenn Menschen, die wir anders nicht erreichen können, über Fernsehen erreicht werden können, was spricht denn dagegen, das zu machen? Das ist doch auch unser Auftrag. Die Steuergelder sind doch für alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland da und nicht nur für sozusagen ein paar, die eben gerne Bücher lesen oder die auch Bücher lesen wollen.
Macht transparent, Arne Busse, Fachbereichsleiter zielgruppenspezifische Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung. Danke für die Auskunft.
Herzlichen Dank auch. Tschüss.
Was mit Medien? Das Magazin für Medien Deutschland, das mal wieder um eine Redaktion ärmer ist.
Ja, aber es verschwindet kein Titel. Das finde ich interessant. Seit Jahren wird ja über den großen, über das große Schrumpfen von Zeitungstiteln spekuliert. Aber ein Detail, der mir da wirklich auf der Zunge liegt, ist eigentlich, die Titel, die verschwinden nicht, aber die Redaktion
die bleiben
dahinter.
So als Hüllen, hat man manchmal den Eindruck. Wir hatten ja vor ein paar Monaten über den Fall aus Münster berichtet. Da, wo die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung quasi jetzt aus einer Redaktion komplett betrieben werden. Da ist es wirklich so, da gibt es nur noch die 2 Höhlen, der Rest ist gleich.
Und jetzt hat es Süddeutschland getroffen, genauer gesagt das Ländle. Es geht um Stuttgart. Denn in Stuttgart gab es bisher eine Besonderheit. Es war einer der wenigen Orten, nicht nur an denen es 2 unterschiedliche Tageszeitungen gibt, das ist nicht so ungewöhnlich, aber dass die auch noch von einem Verlagshaus betrieben worden sind. Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Aber das wird sich spätestens im kommenden Jahr ändern.
Auf jeden Fall wird es nämlich demnächst keine getrennten Redaktionen mehr geben. Es soll eine Zentralredaktion nur noch geben. Quasi, die soll dann Einsparungen bringen für den Verlag. Ja, und da ist natürlich die Frage, was heißt das eigentlich am Ende für das publizistische Produkt? Die beiden Zeitungstitel, die, wie du gerade gesagt hast, ja eben bestehen bleiben.
Und das weiß Bülent Ürük. Er ist Chefredakteur von Newsroom.de und Kress.de und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Bülent.
Schönen guten Abend.
Tja, die Chefredakteure, die das schon angekündigt haben, die haben ja gesagt, das ist jetzt eine Art Zukunftsprogramm. Ist das ein Zukunftsprogramm oder eher eine Sparmaßnahme?
Ich glaube, das darf man beiden Chefredakteuren nicht übel nehmen, dass sie dieses Konzept des Sparens und des Zusammenlegens und des Verschwindens von Pressevielfalt wirklich versuchen, etwas Positives abzugewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, es geht hier um ein Haus, in dem Geld verdient werden muss. Und wenn man dann jetzt sagen würde, wir sparen uns jetzt zu Tode, das wäre ein fatales Signal auch innerhalb der Redaktion.
Aber kannst du uns nochmal beschreiben, was konkret geplant ist? Also wie wird man das auch dann in den publizistischen Produkten am Ende merken? Werden beide Zeitungen gleich sein?
Also sie werden mit Sicherheit, also es sieht folgendermaßen aus. Im kommenden Jahr, spätestens zum 1. April 2016, sollen beide Redaktionen zusammenarbeiten. Also es wird dann eine große Redaktion geben aus Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Die Zahl der Redakteure wird reduziert. Die Rede ist davon, dass 35 Redakteursposten gestrichen werden sollen, aber zeitgleich sollen 10 bis 15 neue Redakteursposten geschaffen werden, vor allem so für den digitalen Bereich, online Stichwort, aber auch Multimedia, also Thema Video. Was wir hier erleben ist, dass der Versuch gemacht wird, aus einer Redaktion tatsächlich zwei unterschiedliche, zumindest auf den Kern, auf den von denen identifizierten Kernseiten, das heißt also Politikberichterstattung, die ersten drei Seiten, dann Lokales, also was in Stuttgart passiert, das soll dann unterschiedlich auch kommentiert werden und auch unterschiedlich berichtet werden. Die Frage ist halt nur, ist das zu schaffen?
Wie ist denn da die Stimmung unter der Kollegschaft, dieser neue Stuttgarter Weg, wie das ja auch offiziell vom Verlag angekündigt worden ist? Wollen Sie dem mitgehen? Freuen Sie sich drauf oder ist da Skepsis mit dabei?
Die Redaktionen sind unter Schock. Also das ist auch verständlich. Ihr wisst ja, wir haben das ja in den letzten Jahren häufiger erlebt, dass Verlage zu wirklich so drastischen Maßnahmen gegriffen haben. Und es sind halt viele Fragen jetzt aufgekommen, die noch gar nicht beantwortet werden können. Also es sieht zum Beispiel so aus, dass die Redaktion der Stuttgarter Nachrichten im Moment vor allem gegen 10.30 Uhr anfangen. Aber die Stuttgarter Zeitungskollegen, die fangen schon um 9 Uhr an. So, jetzt die Frage, wann fängt man denn an? Andere Geschichte, die Stuttgarter Zeitung ist dafür bekannt, dass sie so ein bisschen liberaler ist und auch versucht noch gerade im überregionalen Teil zu punkten. Und die Stuttgarter Nachrichten, die Zeitung ist, die auch eine klarere Sprache verwendet. Jetzt natürlich die Redaktion ist vor einer Herausforderung. Soll sie klar schreiben, kurze Sätze ohne Kommata oder soll sie versuchen, viele Kommata einzubauen? Also das sind ganz viele Fragen, die jetzt erst aufkommen und jetzt noch gestellt werden und beantwortet werden müssen.
Trotzdem, wenn wir nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen und dieses Experiment, nenne ich es jetzt mal, funktionieren sollte und beide Zeitungen aus einer Redaktion erstellt, doch ihre Eigenständigkeit behalten, könnte das doch auch so eine Art, ich sag mal, trauriges Vorbild für andere Verlagshäuser werden, die dann sich entscheiden, vielleicht besser zwei Zeitungen aus einer Redaktion zu machen, als am Ende nur noch eine?
Also wir dürfen ja nicht vergessen, so viele Städte gibt es gar nicht mehr, in denen ein Verlag mehrere Zeitungen besitzt, die tatsächlich noch komplett voneinander unabhängig sind. Also wir haben es zum Beispiel noch in Frankfurt, da sind alle drei Zeitungen, also FAZ, Frankfurter Rundschau und die Frankfurter Neue Presse, alle miteinander wirtschaftlich verbunden und die arbeiten ja auch getrennt noch voneinander. Aber ansonsten schaut nach Essen, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung, die werden jetzt schon von einem Desk zentral bedient. Klar gibt es da noch Titelredaktion. Also die Zeiten, in denen die Zeitungen selbst absolut unabhängig und in jeder Zeile unabhängig voneinander waren, sind vorbei.
Sagt Bülent Ürük, Chefredakteur von Kress.de und Newsroom.de hier bei D-Radio Wissen. Was mit Medien? Das ritualisierte Medienmagazin.
Zu den Ritualen, für mich zumindest, oder naja, sagen wir mal so, für meine Oma, ist wahrscheinlich eher treffender gesagt, gehört auch nach dem Tatort, der das erste Ritual ist, am Sonntagabend dran zu bleiben und den Polit-Talk mit Günther Jauch.
Den Günther.
Anzugucken, weil sie sagt immer, der Günther Jauch erinnert sie immer so ein bisschen an sie. Schwiegermutter, Liebling und so nett.
Ach, ja, das ist wirklich so und ich glaube, dann ist das da eigentlich auch schon viel gesagt, aber ich war total überrascht, als dann vor einigen Tagen eine kleine E-Mail auf mein Handy aufploppte und ich dort dann die Meldung sah, Günther Jauch hat keine Lust mehr, er hört zum Jahresende auf mit dem Talk. Und dann dachte ich so, nanu, so lange macht das doch noch gar nicht.
Und die Verhandlungen, wir erinnern uns ja noch, das hat ja so lange gedauert, bis die ARD, zwei Anläufe mindestens hat sie ja gebraucht, bis sie ihn damals überhaupt auf diesen Sendeplatz locken konnte.
Und jetzt muss man ja sagen, Mediendeutschland ist ja so berechenbar, gleich hatten wir die Nachfolgedebatte und die ARD hat wirklich eine sehr kluge Sache gemacht, ziemlich schnell eine Entscheidung geliefert. Anne Will, die Vorgängerin von Günther Jauch, wird auch die Nachfolgerin und ab dem kommenden Jahr diesen Talk aller Voraussicht nach dann auch übernehmen. Und der Vorteil ist, einige haben sich ja schon beklagt, dass es so viele Talkshows in der ARD gibt, dass jetzt ihr Sendeplatz frei wird und nicht neu besetzt wird.
Das heißt, es gibt eigentlich dann nur noch zwei, nämlich Frau Will am Sonntag und Herrn Plasberg am Montag. Das ist eigentlich gar nicht schlecht.
Und was ist mit der Sandra Maischberger?
Ach ja, ist das Polit-Talk noch? Naja.
Ist Günther ja auch noch Polit-Talk gewesen?
Das vermag ich nicht zu beantworten.
Mir persönlich war es ja immer so, beim Thema Günther Jauch, mir hat es gereicht, wenn ich die Pressemitteilung vorher gelesen habe, welches Thema kommt und dann hinterher mal so ein Teaser auf einer Webseite. Und da war ich schon glücklich, mehr wusste ich eigentlich gar nicht.
Und danach wissen. Die Kritiken.
Brauchen wir überhaupt noch so ein Ritual? Oder hätte es vielleicht jemand anders machen sollen, wie zum Beispiel Person XY, an die wir jetzt überhaupt nicht gedacht haben? Und wir haben hier einen Vorteil heute bei D-Radio Wissen. Wir können jetzt eine Live-Umfrage machen, denn wir haben ganz viele Leute bei uns hier im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid. Hallo. Da, ihr hört sie schon. Und wir wollen jetzt gerne einmal euch alle einzeln befragen, was denn eure Erwartung ist. Und ich glaube, das kriegen wir bei dieser Live-Umfrage. Das ist, glaube ich, Premiere im deutschen Radio. Wenn ihr euch einmal ganz schnell an das von Herrn Perler gerade eingewiesene Mikrofon begibt.
Was ist das kurz, in eurer Mitte, bitte?
Hallo, ich bin Vorname und x Jahre alt. Und ich würde am liebsten was ganz anderes sehen. Ich würde am liebsten XYZ in der Talkshow sehen. Und alles schnell durch. Das wäre fantastisch. Fangen wir einfach von links nach rechts an und ich sage 3, 2, 1, go.
Hi, ich bin Danielle, 23 Jahre alt. Also mich würde vielleicht eine Challenge interessieren, wenn Thomas Gottschalk und Günther Jauch vielleicht auf eine karibische Insel abgesetzt werden und da mal ein bisschen ihr Geld ausgeben. Vielleicht
jede Woche oder nur einmal?
Das reicht einmal, würde ich sagen.
Okay. Da gab es auch mal dieses spannende Nacktformat.
Hallo, ich bin Eva, ich bin 20 Jahre alt. Ich fände mal was Lustiges, was Unangenehmes, irgendwie spannend, so Richtung Lutz van der Horst oder so, da könnte ich mir was vorstellen.
Schöne Idee, gerne weiter.
Ja, ich bin der Jan, 21 und ich fände auch was Witziges mal ganz cool, was Lockeres, so zum Beispiel Oliver Pocher oder sowas.
Ernsthaft?
Ja, wieso nicht?
Okay, gerne der Nächste bitte.
Hi, ich bin Sina, ich bin 24 und ich fände es cool, wenn da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, weil ich denke, Anne Will ist einfach das weibliche Pendant zu Günther Jauch und wird da nicht so viel bringen.
Dankeschön.
Hallo, ich bin Franzi, 21 und ich bin auch gegen eine Polit-Talkshow, sondern eher für einen zweiten Tatort.
Dankeschön. Gibt ja auch so viele.
Hallo, ich bin Florian, 21 und ich finde es gar nicht so schlecht, dass jetzt aus 5 Talks 3 geworden sind.
Haben wir noch jemanden?
Hallo, ich bin Nico, 28 Jahre alt und ich finde es eigentlich nicht schlecht, jetzt, dass es noch dass es jetzt geändert wurde auf Anne Will, aber man hätte es auch besser machen können, vielleicht in die Richtung Stefan Raab, der auch davon Ahnung hat und das ein bisschen frischen Wind reingebracht hätte.
Herzlichen Dank. So, jetzt haben wir fast alle durch und ich glaube, ganz, ganz viele Meinungen und ob wir ehrlich gesagt von unserem Was mit Medien-Expertenbeirat in Sachen Sonntagabend wirklich was lernen können, der ARD weitergeben können, klären wir jetzt mit dem TV-Kritiker Hans Hoff. Herzlich willkommen bei Was mit Medien.
Grüß Gott.
Herr Hoff, wir haben gerade ganz viele Impulse bekommen, aber erstmal die Frage an Sie. Was war Ihr Gedanke, als Sie mitbekommen haben, Günther Jauch hört auf?
Ich war sehr verwundert, weil Selbsterkenntnis ist eigentlich im deutschen Fernsehen ja nicht so weit verbreitet. Dass sie ausgerechnet Günther Jauch befällt, das hat mich schon sehr verwundert.
Aber was überwiegt denn aus Ihrer Sicht? Die Freude, dass Jauch weg ist oder also die Schockstarre darüber, dass er will, quasi wieder da ist?
Also ich stehe dem Ganzen relativ gefühllos gegenüber, da ich sowieso nach dem Tatort was anderes mache, da ich sowieso sonntags immer den Tatort der Folgewoche gucke, weil ich über den schreiben muss. Und wenn ich bei Jauch reinkomme, bin ich auch oft schneller weg, als ich eingeschaltet habe. Aber ein bisschen Freude habe ich schon, dass sich die Dinge jetzt so ein bisschen wieder regeln, dass auch Anne Will wieder zu Ehren kommt, die sich gut entwickelt hat in den letzten Jahren, so in der Nische und wo sie nicht viel beachtet wurde, wo sie aber frei arbeiten konnte. Und insofern könnte es durchaus sein, dass die da den einen oder anderen Impuls setzt, dass sie mehr liefert, als man von Günther Jauch erwartet hat.
Das konkretisieren Sie doch bitte nochmal. Was heißt gut entwickelt? Man liest ja überall, sie habe sich weiterentwickelt, sei empathischer geworden, journalistische Fähigkeiten hätte sie ausgebaut. Was meinen Sie damit?
Na, sie schafft es einfach mal eine Haltung zu zeigen in einer Talkshow, was wir ja bei Jauch sehr schmerzlich vermisst haben. Der hat ja eigentlich nur seine Kärtchen abgelesen und da drauf standen ganz offensichtlich seine Erkenntnisse aus der Sonntagspresse. Viel mehr vorbereitet hat er sich nicht. Richtig eingegriffen in die Diskussionen hat er nicht. Und da sehe ich bei Anne Will durchaus Tage, an denen sie wirklich auch eine Diskussion lenkt. Das ist ja kein leichter Job. Ich habe mal auf einem Panel auf irgendeinem Medienforum mal ein Panel geleitet. Man muss sich da sehr, sehr viel merken, muss sehr viel im Kopf behalten. Und das tut diese blitzgescheite Frau doch immer öfter.
Wir haben ja gerade ganz viele Impulse bekommen hier von unseren Gästen vom Was mit Medien-Expertenbeirat. Und die Impulse, die wir dort mitbekommen haben, hätte die ARD sich vielleicht nicht da was anderes raus ableiten können, außer Anne Will dahin zu setzen?
Wenn sie auf junge Leute hören würde, könnte sie sich daraus was ableiten. Aber die ARD ist überhaupt nicht interessiert an jungen Leuten, weil die ARD sendet Programm für alte Leute. Ich sag mal, der Schnitt der Zuschauer liegt doch irgendwie bei 60 oder sonst wie. Also ich wäre gerade Zielgruppe dafür. Aber diese jungen Leute, dafür macht man doch gerade einen eigenen Jugendkanal. Die will man doch gar nicht haben.
Aber auf der anderen Seite, wenn alle so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei haben, könnte man ja mal auf die Idee kommen. Also es war ja schon so ein bisschen der Eindruck bei Günther Jauch, es reichte, wenn man so die Überschriften der Besprechungen am nächsten Morgen gelesen hat. Und das ist doch auch ein bisschen wenig für das Geld, was sie da ausgegeben haben.
Ja, also wenn wir natürlich irgendwie von der Basis ausgehen und sagen, wir bauen das ganz neu auf, dann, sage ich mal, müssten wir eine Revolution starten und dann würden viele Köpfe an Laternen hängen, aber schlechterdings wird das nicht passieren, weil das ist ein so riesiges System, die ARD und ZDF, da sind grundlegende Veränderungen einfach nicht eingeplant, das passiert nicht.
Wenn Sie jetzt aber trotzdem mal Ihre Fantasie freien Lauf lassen, das können Sie bestimmt, Herr Hoff, und sich als Revolutionsführer dieser von Ihnen gerade beschriebenen Revolution sehen und am Ende können Sie bestimmen, was mit dem Sonntagabend passieren würde, was würden Sie denn damit machen?
Ach, ich würde ein paar amerikanische Serien einkaufen. Ich würde möglicherweise um 20.15 Uhr mal eine Doku hinsetzen und gucken, was die ganzen Tatortleute dann damit anfangen können, ob sie dann wirklich bei ihrem Ritual bleiben, ob man Rituale aufbrechen kann. Aber das werden die Intendanten nicht tun, weil sie leben ja von diesem Gottesdienst am Sonntagabend, der früher mal mit der Lindenstraße begann, jetzt mit dem Tatort. Und dann weitergeht über die heilige Kirche des Günther Jauch, / jetzt Anne Will.
Sagt Hans Hoff, der TV-Kritiker, hat mit uns besprochen, wie es bei der ARD weitergeht.
Sag mal, Daniel, müssen wir eigentlich in diesem Jahr auch wieder über das Medienforum NRW berichten?
Hat ja jetzt die letzten Tage stattgefunden, genau. Auch heute noch. Nö.
Ich würde aber sagen, eigentlich gibt es doch Grund. Also ich meine, dort ist ja vorgestellt worden, eine neue Hoffnung aus den Niederlanden kommt es für Verleger hier bei uns, die sich quasi endlich den Durchbruch im Micropayment für bezahlte Zeitungsinhalte erhoffen. Blendl heißt der Anbieter.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz spannend.
Lief auch heute viel über Twitter, über den Hashtag Blendl, diese große Hoffnung, dass die jetzt da ist und dass es losgeht. Müssen wir trotzdem nicht drüber reden, haben wir schon vor ein paar Wochen gemacht hier bei Was mit Medien.
Dann würde ich sagen, machst du jetzt einen Gegenvorschlag, worüber wir dann reden.
Ich finde, viel spannender in dieser Woche ist eine Ankündigung von Apple gewesen, denn auf der Entwicklerkonferenz WWDC geht es ja eigentlich um Neuheiten für Entwickler. Aber ich glaube, wir Medienleute haben da auch so ein bisschen unser Fett weggenommen, nämlich die Erkenntnis, dass Apple jetzt auch immer mehr Aufgaben übernimmt, die wir irgendwie verloren haben. Und zwar konkret geht es um eine App, die da heißt Apple News. Und Apple News wird künftig den Newsstand ablösen und da werden Nachrichten aggregiert. Das ist ganz spannend, aber es war ja nicht alles, was Apple vorgestellt hat.
Ja, Apple hat ja auch einen neuen Musikstreaming-Dienst, also ich sag mal so ein Apple Spotify-Abklatsch vorgestellt. Das ist vielleicht erstmal noch nicht so spannend, da gab es ja auch schon so ein bisschen Häme im Netz, eine typisch billige Kopie. Was aber ganz spannend war, die bieten eben auch zukünftig innerhalb dieses Streaming-Dienstes, Apple Music, ein moderiertes Radioprogramm. Also nicht nur ein Radioprogramm, sondern ein wirklich moderiertes.
Ja.
Und damit wird Apple ja dann spätestens dann auch tatsächlich zum journalistischen Medieninhalteproduzenten.
Tja, Nachrichten-Gatekeeper auf der einen Seite haben früher mal die Zeitung gemacht und dann ein moderiertes Radioprogramm, Beats One von Apple. Was soll uns das sagen? Das weiß Britta Wedeling, die Handelsblatt-Korrespondentin in San Francisco, ist jetzt mit ihrem akustischen wöchentlichen Tagebuch da. Und Britta, hast du Angstschweiß auf deiner Stirn, weil Apple jetzt auch Medien macht?
Nein, ich finde das super. Und eine neue Hoffnung erinnert uns alle natürlich vor allen Dingen erstmal an Star Wars. Aber natürlich ist Apple auch dabei, die Medien neu zu erfinden. Für Apple ist es ja besonders wichtig, auf seinen Geräten, gerade auf dem Tablet-Rechner, auf den iPads auch interessante Inhalte für die Nutzer darzustellen. Und in diesem Kontext muss man die neue Medienoffensive von Apple auch sehen, gerade was Apple News angeht. Die Verkäufe des iPads, sowohl iPad Mini als auch des iPads, die laufen ja tatsächlich nach wie vor schleppend. Und Apple News ist tatsächlich ein Versuch für den Nutzer, interessante Inhalte auf dem iPad anzubieten, aber natürlich auch für die Journalisten eine neue Chance, sich nochmal ganz anders darzustellen. Denn was wir hier sehen, was ist ja sozusagen die Fortsetzung dessen, was auf den sozialen Netzwerken schon stattfindet, was auch auf Blende stattfindet, was wir schon diskutiert haben, ist nämlich, dass tatsächlich der einzelne Artikel, das einzelne Video, das einzelne Bild, auch der einzelne Autor, der früher sozusagen in einem Kontext einer ganzen Marke stattgefunden hat, jetzt tatsächlich alleine und für sich isoliert dasteht und dadurch eine ganz neue Möglichkeiten auch bekommt, was für den einzelnen Autor, also auch für mich als Journalistin, für euch als Journalisten eine ganz großartige Sache ist.
Also zusammengefasst, für Journalisten toll, für traditionelle Medienmarken nicht toll.
Also ich bin ja immer der Meinung, dass wenn man einen guten Artikel schreibt, es auch der eigenen Marke weiterhilft. Aber ich würde vor allen Dingen sehen, dass es für die einzelnen Journalisten eine große Chance ist, was aus sich selber zu machen. Den Trend sehen wir ja schon, die sozialen Netzwerke schon seit langem sehen, ist, dass der einzelne Autor zur Marke wird, sich dieser Trend fortschreibt. Und ich finde, das ist eine großartige Nachricht für alle Journalisten und dann natürlich auch für die einzelnen Medienhäuser.
Dann lass uns noch kurz über Beats One sprechen, das Radioprogramm, was Apple starten will, als moderiertes Radioprogramm. Was genau passiert da und was können wir davon erwarten?
Also Apple hat sich dazu noch nicht so ganz konkret geäußert. Das Ganze findet ja statt im Rahmen dieses neuen Streaming-Angebots. Und was Apple da versucht, wurde ja viel darüber schon geredet, dass im Grunde viele der Devices, viele der einzelnen Features von Spotify kopiert worden sind. Versucht so ein bisschen qualitativen Radiojournalismus zu machen mit prominenten Moderatoren. Apple hat ja mit Beats eine ganze Firma für musikalische Inhalte gekauft und versucht sich da noch ein bisschen weiter zu positionieren als ein Anbieter, der sozusagen die Stars vermarktet, die Stars-Feature, das konnte man auch ganz deutlich auf der Bühne sehen. Da sind hier einzelne Rapper aufgetreten, habt ihr vielleicht auch gesehen bei der Keynote The Weeknd, hat da gerappt. Das war interessant anzusehen und ich glaube, dass Apple versucht, sich in diesem Bereich noch stärker zu positionieren. Wie das Ganze dann konkret aussieht, müssen wir sehen. Dazu gab es bisher noch nicht so viele News.
Ja, und was ich aber spannend finde, dass sie dann halt sagen, oh, Radio ist wichtig. Das ist ja auch so ein Impuls, den sie mitschicken, wenn es dann am 30. Juni losgeht mit Apple Music.
Ja, total. Das ist ein total tolles Signal für alle Radioinhalte und natürlich auch für uns. Also wir sollten auf jeden Fall versuchen, da auch irgendwo stattzufinden. Und davon können wir alle nur profitieren.
Ein versöhnliches Ende doch heute, Herr Pell, oder?
Das finde ich auf jeden Fall, nachdem wir schon aus die schlechten Nachrichten aus Stuttgart hatten und die schlechten Nachrichten, oder vielleicht die guten Nachrichten über Herrn Jauch, war das ein tolles Ende.
Britta, herzlichen Dank für die Einblicke aus San Francisco. Und bis zur nächsten Woche. Wir sind dann gespannt, was wir dann Neues aus dem Valley hören, wie sie uns hier über den Haufen laufen wollen, um in der Döpfner... Nee, nicht Döpfner war das diesmal. Heute hat der Blumenkron geschimpft.
Heute war es Blumenkron.
Heute
aber Blumenkron ist auch egal. Es ist austauschbar mittlerweile schon.
Ja. Danke, dass ihr auch da wart, unsere Besucher hier, unsere tolle junge Expertenbeirat hier bei D-Radio Wissen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euch beim Zuhören. Kommende Woche sind wir da. Da melden wir uns fast live vom roten Teppich des Grimme Online Awards 2015. Oh, denn der findet dann in der kommenden Woche statt. Das hört ihr dann hier in eine Stunde was mit Medien bei D-Radio Wissen. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.